2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Donnerstag, den 22. April 2021. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf, zu Gast auch in der Landeshauptstadt von NRW vom gestrigen Mittwoch. Ich bin Yannick und über das Spiel müssen wir dann gleich leider reden. Das ging 0-2 aus unserer Sicht aus. Die Torschützen wird mein Gast einfach gleich selber reportieren oder erzählen, wie es dazu kam. Ich begrüße erstmal schon bekannt aus dem Hingespräch. Moin Julian.
Moin Yannick.
Genau, eigentlich zitiere ich immer jetzt so die Torschützen des Spieles, aber das darfst du einfach gleich in unserem Gespräch machen. Wir sind es ja irgendwie in unserem Lauf gar nicht mehr gewohnt, dass wir selber kein Tor schießen und trotzdem 2 kriegen. Das ist irgendwie in letzter Zeit nicht so oft vorgekommen. Ja, erstmal die Frage, wie geht's denn überhaupt so einen Tag nach dem Heimsieg?
Ja, ziemlich gut, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Es war mit Sicherheit, was heißt mit Sicherheit, aber es war mit die beste Saisonleistung von der Fortuna gegen einen ja erwartet sehr, sehr starken Gegner. Also ich weiß auch, dass das aus St. Pauli-Sicht alles anders gesehen wird. Das ist jetzt so ein bisschen die Enttäuschung überwiegt. Aber ich muss schon sagen, es war ein hartes Brett und da hat sich die Mannschaft wirklich toll präsentiert. Und über die 90 Minuten dann, denke ich, sind wir uns einig, verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit sah das noch nicht so aus. Deswegen ist es so ein richtiger Sieg, wo man... Es ist mir jetzt lieber, als wenn du halt 5-0 natürlich gegen Osnabrück gewinnen würdest oder sowas. Also das waren, finde ich, trotzdem ein enges Spiel, auch wenn Fortuna dann mehr Torchancen hatte. Aber darüber werden wir ja in Ruhe sprechen.
Genau, dazu kommen wir später und dann gucken wir auch, wer dann da jetzt wirklich entscheidend dran mitgewirkt hat. Wir haben uns vorher so jeder für die Gegenseite ein paar Spieler überlegt, die da unserer Ansicht nach maßgebend waren. Ich würde noch kurz, weil sonst gerade bei Niederlagen halte ich mich eigentlich immer gerne beim Drumherum auf. Nun fällt das natürlich zu 90% weg. Aber es gab zumindest die Situation, dass es eine Schweigeminute gab vor Beginn des Spiels für Hans-Georg Noack, lange Zeit Funktionär bei der Fortuna, dann auch bis zuletzt Ehrenpräsident gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das, auch wenn es ein Downer-Thema ist zum Anfang, magst du uns vielleicht so ein bisschen abholen, was dieser Mensch, der immerhin 92 Jahre alt geworden ist, also ich glaube, er wurde dann eher für seine Verdienste und für seine lange Zeit als Fortuna gewürdigt, als dass dieser Tod jetzt wirklich überraschend kam, glaube ich. Holen uns da mal ein bisschen ab, wer war Hans-Georg Noack?
Ja, stimmt. Also er ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Also hat mit Sicherheit auf ein bewegtes Leben zurückgeblickt und kam relativ früh als Funktionär zu Fortuna. Da war er Anfang 30 und hat sich da wirklich von, damals hieß das, glaube ich, noch Pressewart, also sowas wie ein Pressesprecher über verschiedene Funktionen hochgearbeitet und ist dann eben auch Präsident der Fortuna gewesen und eben ein wichtiger Funktionär in dieser erfolgreichsten Zeit von Fortuna. Ja, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die ja Michael Bolten als wir uns gesprochen hatten, vor dem Spiel schon angesprochen hatte, wo Fortuna dreimal hintereinander im Pokalendspiel stand, im DFB-Pokalendspiel und 1979 eben der größte Erfolg der Fortuna-Vereinsgeschichte, der eine Niederlage ist. Das ist ja auch ganz, ganz passend zur Fortuna. 79 das Finale in Basel gegen den FC Barcelona im Pokal, der Pokalsiegerwettbewerb. Und dafür steht er eigentlich so und eben auch für, ihm wurde dann so ein bisschen Mutlosigkeit vorgeworfen, als Fortuna dann eben so erfolgreich war, nicht genügend investiert zu haben. Angeblich hätte man Horst Rubesch kriegen können und hat dann aber das Geld beieinander gehalten, Klaus Allofs verkauft. Ja, dieser Vorwurf und wenn man dann später sieht, was aus Fortuna geworden ist und dass sie mehrfach am Rande der Insolvenz standen, dann ist der Vorwurf eben eigentlich auch nicht gerechtfertigt. Ne? Aber dafür steht er und hat dann auch noch beim DFB, ich glaube, lange die Spielpläne gemacht. Also wirklich vor dem Computerzeitalter mit Lineal und Bleistift da irgendwie die Paarung organisiert, also auch im DFB eine Funktion übernommen und ist jetzt vielleicht nicht so ganz der super bekannte Funktionär, weil das ja dann meistens mit Skandalen oder sowas einhergeht, dass dann so irgendwelche Sonnengötter bekannt werden. Das spricht dann, glaube ich, auch für ihn.
Ja, aber also spricht natürlich auch jetzt für die Fortuna, dass auch in der jetzigen Zeit dem Platz eingeräumt wird. Und es war nicht wirklich eine Schweigeminute, wollte ich dazu noch ergänzen, weil irgendwie der Stadionsprecher da wahrscheinlich irgendwie einen Text vorgelesen hat, der vielleicht ähnliche Inhalte hatte wie das, was du gerade erzählt hast mit seinen ganzen Funktionen und so, könnte ich mir vorstellen, war halt leider akustisch am Fernseher nicht zu verstehen. Ich wollte es nun trotzdem hier mit reingenommen haben und aber da scheint ja ein Großer der Vergangenheit dann jetzt gegangen zu sein.
Ja, nee, da hast du recht, dass du das bemerkt hast und dem auch Platz einräumst, sind wir sehr, sehr nachdenklich, finde ich super. Und mir ist es auch aufgefallen, dass die Spieler dann auch lange da standen und dieses doch recht lange Statement vorgelesen wurde und dann gab es ja doch nochmal so 10, 20 Sekunden Schweigen und dann dachte ich schon so, offensichtlich sind jetzt nicht alle eingeschlafen und aber dann ging es ja gleich eigentlich gut los, also intensiv los, sagen wir mal.
Genau, die Mannschaft dann dementsprechend in Trauerflor auf eurer Seite. Ihr habt auch im Gegensatz zu uns keine Wechsel vorgenommen, weil so war das zumindest irgendwie zu den Medien zu entnehmen, dass Uwe Rösler gesagt hat, ja, jetzt in der englischen Woche ist das dritte Spiel immer das Schwierigste. Von dem her ist davon auszugehen, dass jetzt am Wochenende wahrscheinlich ein bisschen rotiert wird bei euch. Wir haben an drei Positionen gewechselt. Aremu hat für Benatelli von Anfang an gespielt. Reginiussen ist für Ziereis in die Innenverteidigung gerückt. Und Burgstaller, der im Heimspiel gegen die Kickers aus privaten Gründen gefehlt hatte, hat für Dittgen wieder vorne drin gespielt, neben Marmoush. Hat es dich überrascht, dass bei euch so gar keine Veränderung war, weil, also ich habe zumindest auf unserer Seite zumindest zwei Wechsel nicht 100% nachvollziehen können.
Ja, ich hätte auf der einen Seite gedacht, dass Hennings spielt. Alleine, ich halte halt Rösler für jemanden, der da sehr sensibel eigentlich mit den Spielern ist und er macht das auch mal in Pressekonferenzen, dass er dann Spieler, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind, dass er denen dann gerade in so einer Situation, wo keiner damit rechnet oder sowas, ihnen dann die Chance gibt. Borrello war so ein Beispiel. Und ich dachte, dass er einfach Hennings gegen seinen alten Club, dass er dann sagt, du bist von Anfang an dabei.
Er durfte ja zumindest später noch.
Ja, neun Minuten, ne, war er dann, glaube ich, drauf. Aber so von Anfang an, also es ist dann, glaube ich, für einen Spieler schon so, dass du dann gerne da spielen willst. Da war ich schon ein bisschen überrascht, aber das hat ihm dann am Ende recht gegeben, ne? So wie das Spiel gelaufen ist.
Ja, wobei Hennings ja noch sogar das 3-0 auf dem Fuß hatte, da sprach der Kommentator, über den können wir nachher gerne auch noch reden, so abseits des Platzes, sprach er ja ein bisschen von Gnade gegenüber seinem Ex-Club, aber ich glaube, das war einfach, er wurde da relativ frisch reingeschmissen und dann war einfach das der Torriecher in dem Moment nicht auf seiner Seite, aber dazu kommen wir später. Ja, du hast schon gesagt, es ging recht, recht fulminant los. Ich habe uns, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, also den FC St. Pauli durchaus in den ersten 25, 30 Minuten durchaus stärker gesehen. Die Fortuna hat da wenig Spielraum bekommen. Wir haben sehr hoch angelaufen, ihr habt sehr tief gestanden, weshalb auch wenige Torchancen zwar entstanden, aber zumindest von den Spielanteilen waren wir da in der ersten halben Stunde die spielbestimmende Mannschaft. Oder was würdest du sagen?
Würde ich dir größtenteils zustimmen. Also das war ja auch etwas, womit man rechnen konnte, dass St. Pauli sehr viele Tore gemacht hat in der Anfangsviertelstunde, gegen Würzburg ja sogar zweimal, glaube ich, getroffen hatte bis dahin. Und bin ich eigentlich als Fußballer auch immer ins Spiel gegangen, dass du dann die in den ersten 15 Minuten irgendwie schon mal klar machst, wo es heute lang geht, dass ich meinem Gegenspieler schon mal zeige, dass er heute keine Schnitte hat. Und ich glaube, darauf war Fortuna dann aber auch eingestellt. Also das war ja dann auch zu beobachten, wenn man sich St. Pauli angeguckt hat. Und das war auch, wenn St. Pauli dann mit dieser Offensive kam, musste sich Fortuna auch erstmal darauf einstellen. Also da waren schon Räume, die sich ergeben haben, die aber immer wieder mit sehr vielen, ja heute sagt man ja intensiven Läufen, also mit Sprints irgendwie zugelaufen wurden. von der Fortuna. Und da dachte ich so, ob das so lange gut geht. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Deswegen fand ich das Spiel auch, das wurde dann nachher, hatte Fortuna deutlich mehr Chancen, aber ich habe immer auch bis zur Halbzeit, also auch dann gedacht, wenn St. Pauli jetzt mal so richtig aus der Halbzeit rauskommt und wenn die nochmal das Spiel oder die zweite Halbzeit so beginnen wie die erste, dann könnte es eng werden. So ein bisschen anders, also Fortuna hat halt immer versucht, so ein Mittelfeldpressing zu spielen, also so richtig tief, also es war jetzt kein FC Chelsea unter Mourinho, ne, wo man sich so am 16er gestellt hat. Das ist dann vielleicht aber auch so ein bisschen die Raumperspektive, also so tief standen sie dann nicht. Es war eher so ein Mittelfeldpressing, wo dann immer, wenn, konnte man ganz gut beobachten, wenn die Außenverteidiger oder äußeren Mittelfeldspieler angespielt wurden, wenn dann eben der Raum enger wird, dass dann gepresst wurde und eben, wenn der Ball auf die Sechs kam. Und das ist dann ja nach dem Tor, hat Fortuna dann höher gepresst, also schon bei den Abstößen. Da gibt es ja dann auch ein, zwei Chancen, die daraus resultiert sind. Und bei St. Pauli war es eben ganz ähnlich, ne? Dass dann vor allen Dingen, wenn außen der Ballbesitz bei Fortuna war, dass dann eben das Pressing ausgelöst wurde. Da haben sich also zwei sehr ähnliche Ideen irgendwie getroffen.
Ja, das hat man in den ersten Minuten dann auch gesehen, dass es also so ein gegenseitiges Abtasten war, vielleicht auch so ein bisschen, ne, beide hatten so ein bisschen Respekt vorm Gegner. Ich meine, er hat uns im Hinspiel ein 3-0 eingeschenkt und ihr wusstet um unsere Serie, die jetzt leider gerissen ist, aber das ist auch vollkommen zu verschmerzen, um da vielleicht so ein kleines Fazit schon ein bisschen ein Stück weit vorwegzunehmen. Also mir ist halt nur aufgefallen, dass wir wesentlich höher gestanden sind als ihr. Also ich habe das schon wirklich, wie du gerade schon sagst, erst relativ spät angefangen, da entgegenzugehen. Und dann fiel das Tor durch Felix Klaus halt in einem für uns denkbar ungünstigen Moment. Ne? Das hat uns dann wirklich, hat man auch gesehen, so ein Stück weit den Stecker gezogen. In der 26. Minute kommt Peterson irgendwie so über halb links. Da sieht Zander auch nicht gut aus. Den lässt er da komplett stehen und ins Leere laufen. Und dann ist Stojanovic erst noch da und den Abpraller macht dann Felix Klaus. Sky hat gesagt, es war eine Chance von 51%. Das fand ich ein bisschen sehr, sehr untertrieben. Den muss er ja eigentlich nur noch da so, zwar schon mit Wucht, aber eigentlich nur noch ins fast leere Tor schieben. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, das Tor ist natürlich, da hat man wirklich gemerkt, obwohl, nee, fangen wir mal andersrum an. Also der Ballverlust von St. Pauli ist da, glaube ich, auch noch ganz interessant, weil St. Pauli ist ja im Angriff und will diesen Pass in die, ich glaube, Finn Ole Becker?
Ja.
Der will den mit der Hacke also so durchlaufen lassen und dann kommt jemand von außen quasi in den Raum reingestartet. Und da spielt Fortuna quasi, hat im Mittelfeld eigentlich gar keine so eine gute Aufteilung, weil keiner so richtig bei Becker ist. Also weder Bocek noch Sobotka sind direkt beim Mann, die sind da irgendwo in der Nähe, aber können den Pass eben nicht verhindern. Und dann muss dann so ein bisschen raus und fängt den Ball dann ab. Und da dachte ich so, oh, wenn er durchkommt, dann ist eigentlich eine Chance für St. Pauli. Und dann kommt halt der Moment, wo dann bekommt Tripp, der dritte zentrale Mittelfeldspieler, den Ball. Und da beginnt eigentlich schon so das, was dann das Problem ist, wenn man so hoch steht. Eigentlich muss dann Amerou heißt er, oder? Der Sechser von euch?
Aremu,
genau. Der geht da nicht richtig hin, ne? Also er kommt zwar angelaufen, bleibt dann aber ein paar Meter vor Prip stehen und lässt Prip diesen Pass spielen. Also entweder muss er halt richtig hin und auch im Notfall einen Foul ziehen. Dafür bekommt er dann auch kein Gelb, weil da noch nichts passiert, weil das noch bei Fortuna weit in der Hälfte ist, oder er muss halt gleich den Rückweg antreten. Aber so sind eben, ich glaube, 5 oder 6 Spieler sofort aus dem Spiel. Und dann sieht man halt, das ist dann so eine Klasse, die jemand wie Peterson dann mitbringt, dass er da im 1-gegen-1 erst Zander stehen lässt. Das ist dann, glaube ich, auch die Qualität. Also er macht das eigentlich gar nicht so falsch. Zander, ich finde es dann eher später bei Reginiussen, da wird es deutlich, weil der steht wirklich mit beiden Beinen so fest auf dem Boden. Also das, was man als Verteidiger halt eben nicht machen sollte, man sollte eben so seitlich stehen, dass man sofort mit dem Stürmer mitlaufen kann. Aber Reginiussen kommt dann halt in die Situation, dass er mit dem Rücken zum Tor und dem Gesicht nach vorne steht und dann eben diese Bewegung von Peterson gar nicht mehr mitgehen kann. Ja, und dann ist es eigentlich eine ähnliche Situation, wie er die Marmoush hat. Hat er diese Torschance, wo er relativ zentral abschließt in der 14. Minute schon, die ja dann von Kastenmeier pariert wird. Und in dem Fall ist halt, dass Stojanovic den Ball dann eben eher unglücklich, also er kann ja nichts anderes dran machen, aber der Ball kommt dann halt so, dass Klaus dann, nachdem Kovinatski verpasst und auch der St. Paulianer, dass dann Klaus den Ball eben relativ frei reinschießen kann. Ne? Aber und da hat man wirklich gemerkt, so jetzt, ich habe es dann mal nachgeguckt, weil das ging wirklich wie so ein Ruck, hatte ich das Gefühl, bei St. Pauli durch die Mannschaft. Das war der erste Rückstand seit dem Spiel gegen Bochum Ende Januar gegen den Tabellenführer, die wahrscheinlich sicher aufsteigen. Und das erste 0-1, also dass St. Pauli mit 0-1 einen Rückstand gerät seit dem Würzburg-Spiel Anfang Januar. Und ich glaube, da war dann so der Moment, oh, wir können ja einen Rückstand geraten und wir überrennen die hier gerade gar nicht. Und dann ist vielleicht so eine Mannschaft auch noch nicht so gefestigt, auch wenn sie auf so einer Erfolgswelle reitet, aber dass sie dann vielleicht auch ins Grübeln kommt, ne?
Ja, genau, das meine ich ja so ein bisschen mit Stecker gezogen, ne? Und lass uns mal ein bisschen weggehen von diesem Minute pro Minute und da ist das passiert. Du hast jetzt wir haben einen Spieler jetzt schon genannt, den ich mir als erstes rausgepickt habe, das ist nämlich genau Peterson, weil er halt wirklich da sehr agil war auf seiner Position und unsere Abwehr da sehr oft vor Probleme gestellt hat. Und ich weiß nicht, kannst du mich so ein bisschen abholen, was er für einen Hintergrund hat, was er schon gespielt hat, bevor es jetzt für Fortuna in die zweite Liga ging?
Der ist Anfang der Saison, oder ja, wann ist er genau gekommen? Anfang der Saison, das ist ja so ein bisschen durcheinander geraten durch diese Corona-Zeit, aber er hat jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht die ganz große Vorbereitung bei Fortuna mitgemacht und war viel verliehen, ist, glaube ich, in Liverpool auch ausgebildet worden eine Zeit lang und hat dann Stationen in England und den Niederlanden gehabt und dann zuletzt bei Swansea und hat immer wieder sein Potenzial angedeutet und hatte zum Beispiel. Man merkte halt eben, dass er sich umstellen muss auf diese zweite Liga, weil er relativ wenig nach hinten ja, gemacht hat oder auch vielleicht das nicht besser konnte oder nicht besser wusste. Und er hatte auch das Problem, dass er da bei dem Spiel gegen den VfL Bochum, wo Fortuna 5-0 verloren hat, wo es so wirklich ganz düster aussah, hat er nach 3 Minuten, also er hat bei der Dreierkette hat er den, da hat er schon seine, da haben sich schon die Schwächen eigentlich gezeigt bei ihm nach hinten und hat dann da nach 2-3 Minuten die rote Karte bekommen und war dann so ein bisschen auch außen vor da vielleicht dadurch durch die Sperre und war ja dann im Hinspiel, hat er auch von Anfang an gespielt und hat er auch nach vorne einiges bewirkt, aber wurde dann noch vor der Halbzeit ausgewechselt, weil er auch da wieder diese Schwächen nach hinten offenbart hat. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass er dann da beim Hinspiel ausgewechselt wurde und man noch so ein bisschen gerätselt hat, ist er jetzt verletzt oder ist es wirklich, weil er halt ein Sicherheitsrisiko nach hinten war. Ne? Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was er gestern gezeigt hat, hat er sich auf jeden Fall sehr, sehr viel weiterentwickelt. Und diese Dribblings, die hat er immer gehabt und diese Abschlüsse, also da läuft es jetzt einfach auch.
Ja, da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass da viel Potenzial ist und dass er schon durchaus Erfahrung mitbringt. Das geht ja manchen von unseren Spielern einfach vielleicht noch ein bisschen ab. So wie du das ja auch eben erwähnt hast mit dem, ne? Ja, wir haben jetzt die letzten Spiele alle sehr souverän gespielt, aber wie gehen wir denn damit um, wenn es mal wieder nicht so läuft? Das sind einfach Erfahrungswerte, mit denen lernst du ja auch einfach als gewachsener Spieler dann erst irgendwann umzugehen. Wen hast du denn als erstes so auf unserer Seite notiert? Wer ist dir besonders aufgefallen?
Ja, ich habe mir natürlich, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht groß überraschen, Omar Marmoush war jetzt auch in dem Spiel in diesen ersten Minuten bis zum Tor mindestens und vielleicht auch noch darüber hinaus dann einfach sehr auffällig und fand ihn auch, habe jetzt auch ein bisschen bewusster geguckt und fand ihn auch körperlich nochmal, fiel mir das stärker auf, dass er da, geht man ja häufig davon aus, wenn jemand so gut im Dribbling ist, so ein Techniker, dass es dann manchmal so ein bisschen mit der Robustheit abgeht, aber da gab es so einen Zweikampf mit mit Sobotka, wo beide so richtig, wo Sobotka noch so richtig ausholt und sich beide ineinander fallen lassen und keiner da so einen Zentimeter nachgibt und eigentlich Marmoush den Ball für St. Pauli gewinnt noch im Liegen. Also ja, also das Potenzial ist ja, das ist ja ganz offensichtlich. Hatte ja dann noch diese Chance, von der ich eben schon mal gesprochen habe, wo er dann so ein bisschen auswackelt. Ne? Da hat man ja so ein ähnliches, sieht man ja was Ähnliches bei dem Innenverteidiger, der muss sich halt darauf einstellen, okay, der geht jetzt gleich an einer Seite vorbei, welche ist es? Und dann so, man versucht natürlich die Seite, die Innenseite zuzumachen und dem Stürmer dann eher die Außenseite anzubieten. Und da hat er ja gezeigt, dass er torgefährlich ist. Und dann gab es aber irgendwann. Ja, durch das Gegentor, aber auch durch diese Zweikämpfe mit diesem einfach sehr, sehr erfahrenen Mittelfeld, in die er dann immer verwickelt wurde und dann auch gegen diese Innenverteidiger von Fortuna mit Kreinsch und dann so, das sind ja einfach auch richtige Pakete. Und gerade Bocek auf der Sechs, das ist wirklich so einer dieser Spieler, die man eben lieber in der eigenen Mannschaft hat. Wenn er jetzt nämlich nicht bei Fortuna wäre, wäre das wahrscheinlich einer der Spieler, die ich in der zweiten Liga am wenigsten, auf die ich am wenigsten treffen würde. So, ne? Jemand, der eben extrem hart im Zweikampf ist, aber dann bei jeder Situation sich fallen lässt und so ein bisschen den sterbenden Schwan macht. Und der hat sich ja dann auch gleich Marmoush irgendwie gepackt und hat ihn dann auch ein bisschen provoziert. Und dann hat man schon gesehen, so da passiert jetzt auch ein bisschen was im Kopf, ne? Einfach. So, da wird jetzt ein bisschen mit Psychologie gespielt und auch das Körperliche. Und dann hat man ja auch nicht mehr so viel von ihm gesehen. Und also er hat zwar dann versucht, irgendwie das Spiel so ein bisschen an sich zu reißen. Das hat, glaube ich, auch Schulz er hat ihn nicht namentlich angesprochen, aber in der Pressekonferenz dann später gesagt, ich habe das mir jetzt mal aufgeschrieben, er sagt, wir waren einen Ticken zu wild in der Verspieltheit. Ist ja auch noch sehr jung und wird dann noch dazulernen und dass es eben dann Mannschaftssport auch ist, indem man dann eben das nicht alleine lösen kann, auch wenn man gezeigt hat, dass man eigentlich zu gut für diese Klasse ist. Ne? Das ist ja auch eigentlich auch das Schöne am Fußball, dass es dann um 11 Leute geht.
Ja, ich versuche mal an ein paar Stellen, die du jetzt in deinem Monolog angesprochen hast, einzuhaken. Ja, du hast recht, Marmoush ist noch ziemlich jung, ist erst 22 und ich glaube, das ist so ein bisschen, da gehe ich mit Michael, der hat in einem der vergangenen Gespräche, die er geführt hat, gesagt, er regt ihn eigentlich manchmal eher auf, als dass er ihn gut findet, weil der halt immer noch den Schlenker mehr sucht und ich meine, ja, er steht dann auch wie eine Sprungfeder teilweise wieder auf, also der geht dann zu Boden, also es gab ja eine Situation, wo er sich von rechts irgendwie durchtanken will und sich erst der dritte Gegenspieler von euch irgendwie ihn dann da irgendwie stoppen kann, weil zwei hat er schon ausgetankt so oder ausgedribbelt oder schwindelig gespielt und auch wenn er schon so halb auf den Knien ist, geht er nochmal hoch und spielt weiter, also das ist schon eine Klasse, die ihn natürlich dann auch nicht bei uns halten wird nach dem Sommer, aber ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl, dass er das teilweise dann so, ja, der wurde dann so ein bisschen bockig und wollte das jetzt irgendwie möglichst alleine wieder gerade biegen alles und so, hat dann manchmal vergessen, dass er auch noch Mitspieler hat, so. Aber ja, das ist bei so einem jungen Spieler, der auch vielleicht ein bisschen hitzköpfig ist manchmal oder sich provozieren lässt, wer weiß, was Bocek ihm da auch gesagt hat. Vielleicht hat er sich dadurch auch ein bisschen angestachelt gefühlt und das hat dann halt im Kopf eher eine Blockade ausgelöst, als dass es ihm gut getan hat. Ja, war halt nicht wirklich sein Spiel gestern, auch wenn er viele, weshalb er ja auch auf der Liste gelandet ist, wahrscheinlich viele Momente hatte, in denen er gezeigt hat, was er konnte oder was er kann. Dann mache ich einfach mal mit meinem weiter, weil der hat zumindest in der Schlussphase, wo wir dann doch nochmal versucht haben und unter anderem Burgstaller noch eine gute oder bis sehr gute Chance hatte, Florian Kastenmeier wäre mein nächster Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, weil er einfach, ja, durchaus immer so souverän war. Ich glaube, seine Hintermannschaft da auch ganz gut im Griff hatte. Und ja, gerade in der Schlussphase, wo wir nochmal versucht haben, zumindest vielleicht nochmal ranzukommen, weil, ich sag mal, wenn jetzt in der 70., 80. oder so nochmal das 2-1 fällt, dann ja, hätte das Spiel vielleicht auch noch mit meinem getippten 2-2 ausgehen können.
Ach stimmt, du hast ja 2-2 getippt. Ja, da konntest du ja bis kurz vor Schluss noch hoffen. Ist dir da was besonders aufgefallen bei Customer oder hattest du ihn vorher schon?
Tatsächlich muss ich sagen, also dadurch, dass wir uns halt die ganze Saison wenig bis gar nicht in der Tabelle begegnet sind, seit E-Mail jetzt, erst dadurch, dass ich jetzt heute und letzte Woche wann haben wir gesprochen, Anfang der Woche, die Gespräche geführt haben, wieder so ein bisschen im Detail auf die Fortuna geguckt. Ja, also man kann natürlich einen Klamauk machen aus seinem Namen, ne? Also Kastenmeier steht im Kasten und so. Nee, aber ich fand ihn einfach sehr, sehr souverän und wenn er da sein musste, war er da und hat euch dann natürlich auch die Null hinten gehalten. Deshalb ist er bei mir positiv in Erscheinung getreten.
Also ist ein junger Torwart, der auch erst seit der Bundesliga-Rückrunde die Nummer 1 ist. Ne? Ist ja durch eine Verletzung vom vorigen Stammkeeper Steffen reingerutscht eigentlich und hat dann gleich in seinem ersten Spiel noch unter Zuschauern, ist ja dann auch immer, ist natürlich glaube ich auch nochmal was anderes, dann hat er gegen Bremen halt einfach eine blöde Aktion, wo er, also er hat in der ersten Halbzeit kommt eine Flanke rein und der Ball geht eigentlich ins Aus, aber er geht, um sicher zu gehen, halt ran und wischt den Ball dann so zur Ecke und dann geht schon gleich los, ne, im Stadion, dann wird gemurrt, so, wer ist das denn? Dann haben wir hier eine Ecke kassiert. Und dann gibt es dieselbe Situation in der zweiten Halbzeit, wo er dann nicht an den Ball geht und hinter ihm ist aber noch ein Bremer und der köpft dem Kastenmeier dann den Ball gegen den Arm und er macht quasi in seinem ersten Profispiel ein Eigentor und Fortuna verliert 1-0 gegen einen direkten Konkurrenten. So ist er halt gestartet und aber ich finde, er hat trotz dieses Fehler, wie auch immer, aber das wäre nicht gewesen, wenn die Situation vorher anders gewesen wäre, ne? Deswegen habe ich dir erzählt, hat er trotzdem eine souveräne Leistung gegen Bremen hingelegt und war dann, also ich habe ganz große Hoffnung, dass das der Stammtorwart für die nächsten Jahre werden kann, weil er ist jetzt eben noch jung. Ich finde, beim Torwart ist immer ganz wichtig, also es gibt viele Torhüter, die gute Reflexe haben, die gut im 1 gegen 1 sind oder was auch immer. Schwierige Strafraumbeherrschung, das ist auch eine Sache, die mit Erfahrung zu tun hat, aber er ist, glaube ich, mental recht stark, weil ihn solche Fehler eben nicht, die bringen ihn jetzt nicht ins Grübeln. Also er hat dann trotzdem souverän weitergemacht und er hat diese Saison, hat er auch schon wieder ein paar Patzer drin gehabt, aber das, ja, das merkt man ihm dann später nicht mehr an. Ein bisschen dumm gelaufen war halt gegen Karlsruhe, hat er erst einen Elfmeter verursacht. Und dann wird der Elfmeter reingeschossen und dann schlägt er den Ball weg und sieht gelb-rot. Ja, und das sind dann so die Sachen. Aber wie gesagt, junger Spieler, daraus lernen sie dann. Ich weiß nicht, wie viele gelb-rote Karten ich wegen irgendeinem Mist in meiner Karriere bekommen habe. Also das passiert und stimme ich dazu. Guter Mann.
Auch erst 23, ne, um das jetzt vielleicht noch mit einer Zahl zu unterfüttern. Ja, aber stimmt, die Situation mit dem Ball wegschlagen, das erinnere ich gerade auch noch so dunkel, wenn man so ein bisschen die Zusammenfassung des Spieltags guckt, dann ist es auf jeden Fall da damals aufgetaucht. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir uns gerade sehr in Details und Vergangenheit verlieren. Alles gut. Du hast mir ja gesagt, du hast noch einen zweieinhalbsten Spieler dir aufgeschrieben, machst du noch erwähnen, wer dir noch so aufgefallen ist?
Ja, ich habe noch Tore Reginiussen. Ich habe jetzt aber, ich habe das jetzt gar nicht irgendwie so positiv oder negativ jetzt eingeordnet, sondern eher wo einfach so entscheidende Spieler, die jetzt zu dem Ergebnis geführt haben. Und da war er eben ja beim 1-0 beteiligt. Durch dieses fehlerhafte Abwehrverhalten. Beim zweiten Tor kann er, glaube ich, bei der Ecke, die ja, wie wir alle wissen, keine war, ist er auch eigentlich der am ehesten das Tor verhindern kann, weniger Marmoush, der da zugeteilt war. Und dann hat er noch irgendwie in der 72. hier die eine Großchance von Peterson mit seinem Fehlpass ausgelöst. Also das ist dann wirklich so, ich weiß nicht, ob hat Schulz so ein bisschen gezockt, glaube ich, ne, in der englischen Woche und hat sich dann einfach verzockt, aber ist halt so als Trainer, ne. Ich weiß nicht, wie er bei euch gesehen wird.
Also ich finde ihn grundsätzlich einen guten, soliden Innenverteidiger. Hab, wie gesagt, also neben Aremu habe ich auch ihn in der Startformation nicht verstanden. Er saß eigentlich sonst immer auf der Bank und ist dann vielleicht so in den letzten 15, 20 Minuten für Ziereis oder für Lawrence gekommen. Aber ja, also er wirkte halt sehr, sehr behäbig gestern. Also das war, da wart ihr in vielen Momenten entweder körperlich oder auch gedanklich einfach schneller. War nicht sein Tag. Und es ist, also ich weiß halt nicht, ob es so das beste Spiel war gestern, wenn du gerade schon Schulz ansprichst, da an so zwei wirklich wichtigen Positionen solche Wechsel vorzunehmen. Weiß nicht, ob Aremu kann ich mir nur, oder eigentlich beide kann ich mir nur so erklären, dass sie halt eine gewisse Körperlichkeit mitbringen, aber ja, lass uns halt an anderer Stelle manchmal vermissen.
Ja, die wäre jetzt gar nicht gefragt gewesen bei Kovnatski jetzt unbedingt, ne? Das ist ja jetzt nicht der Brechertyp wie in Hennings oder so.
Nee, aber also vielleicht hat er auch damit gerechnet, so ähnlich wie du, dass Hennings von Anfang an spielt. Das hätte ja dann erklärt, warum man ihm da einen Ginussen entgegenstellen möchte. Und allgemein fand ich es halt auch zwischendurch durchaus ein körperlich robustes Spiel. Also da, eure Leute haben da manchmal ein bisschen mehr draus gemacht, als es war. Aber es lag schon die ein oder andere Mal, lag da jemand auf dem Platz und dadurch, dass keine Zuschauer da sind, hörst du ja auch jeden Schrei und jedes Ey und jedes Au.
Das war schon gut, ne? Also das habe ich mir auch, da gab es ein paar Zitate. Natürlich Matthias Hein bei der Ecke. Es war eine, was hat er gerufen? Es war eine komplette Nicht-Ecke oder sowas.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt, weil ich mich aufgeregt habe, dass das Tor gefallen ist.
Ja. Und Rösler hat dann, also er hat ja dann diese, er ruft da ständig irgendwas Englisches rein und dann hat er auch irgendwann, also jeder fühlte sich dann, glaube ich, benachteiligt. Er hat dann reingerufen, jeder fucking Pfiff für die. Und ja, auch wenn die Zuschauer nicht da sind, dann kriegt man wenigstens sowas mit.
Ja, also das ist wirklich das einzig Positive, wobei ich dann auch mittlerweile eher genervt bin, dass da jeden Aufschrei und jedes, also irgendwer, ich weiß auch gar nicht, wer von euch das war, aber irgendwie immer, wenn es wie brenzlig wurde, war das ein Urschrei, der da teilweise von sich gegeben wurde, keine Ahnung, wer das war. Gut, lass uns das alles ein bisschen abkürzen, weil wir, wie gesagt, schon weit fortgeschritten sind. Du hast das 2-0 jetzt quasi schon indirekt angesprochen. 2-0 nach Ecke, die keine war. Dann so eigentlich hinten in der Verteidigung zu finden, ist dann da, weil von uns keiner da ist. Ich glaube, damit möchte ich es auch bewenden lassen. Im Prinzip würde ich dir zustimmen, das, was du am Anfang schon gesagt hast. Am Ende habt ihr es verdient gewonnen. Da waren sich auch die Stimmen von Vereinsseite, also von unserer Vereinsseite, einig nach dem Spiel. Paccarada, Schulz, wie auch immer, wer da sich zu geäußert hat, dass einfach individuelle Fehler auf unserer Seite und vielleicht auch eine Unsicherheit, würde ich jetzt noch hinzufügen, die dann durch die beiden Gegentreffer, wo du einfach merkst, okay, wir können hier machen und tun, was wir wollen, aber die anderen kriegen irgendwie, machen aus ihren Chancen halt die Treffer, dann dann werden dir, glaube ich, irgendwann auch die Beine schwer und der Kopf fängt an zu rattern und du findest keine Möglichkeit mehr, da noch was entgegenzusetzen, auch wenn es ja, wie eben schon gesagt, weshalb ich Carsten Meyer so erwähnt habe, durchaus noch zumindest mit einem 2-1, was vielleicht das Spiel am Ende ein bisschen besser zusammengefasst hätte als ein 2-0, würde ich fast sagen, weil wir ja jetzt, es war ja jetzt nicht so, dass ihr uns da an die Wand gespielt habt, aber am Ende habt ihr halt die Dinger gemacht und könnt da jetzt noch oben mitsprechen, wie vor allem die Presse da euch da jetzt wieder andichten wird. Machen wir doch da so einen kleinen Schlusspunkt unter das Spiel, es sei denn, du möchtest noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges dazu erwähnen, sonst würde ich so einen kleinen Ausblick machen, wie es denn jetzt die letzten 4 Spieltage noch weitergehen könnte.
Ja, vielleicht nur diese, dass er keine Ecke war, aber ich auch nicht gesehen habe, wo Sobotka den Ball an den Arm bekommt. Also ich glaube, das hat sich mit den Schiedsrichterentscheidungen ganz gut aufgeteilt bei den Fehlentscheidungen. Weißt du, da gab es auch die Situation.
Ja, wo der Ball eigentlich schon im Tor ist, aber dann der Pfiff ertönt noch, bevor der Ball im Tor ist, weil es angeblich Handspiel gewesen sein soll, weil der Ball irgendwie so seinen Oberarm hochrollt, So sah es zumindest in der Kameraperspektive aus, wobei ich auch echt, diese Handspielregel ändern sie ja gefühlt auch jede Woche. Und was da jetzt Hand ist und was nicht, kann ich momentan einfach irgendwie nicht beurteilen. Bis vor kurzem gab es noch diese T-Shirt-Grenze, jetzt ist es wieder Vergrößerung der Körperfläche oder so. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also wirklich schwer den Überblick zu behalten. Ich hab gesehen, also das ist ja auch interessant, es scheint dann manchmal vielleicht dann doch die Vereinsbrille zu sein. Ich habe halt nur gesehen, dass er den Ball eben tatsächlich in die Rippe bekommt und er dabei den Arm hebt und das dann vielleicht so aussieht, aber ich habe da irgendwie keinen Kontakt mit dem Arm gesehen, aber ist ja dann müßig. Also
das mag durchaus sein, dass deine Brille da rot-weiß war und meine braun-weiß, also das mag so sein. Dann erzähl doch mal kurz, wie geht's denn jetzt die letzten 4 Spiele für euch weiter und glaubst du, so wie es ja jetzt kolportiert wird, ich meine, ihr seid jetzt nur 3 Punkte hinter diesem anderen Hamburger Verein, die zugegebenermaßen auch noch Nachholspiele haben, aber die müssen sie ja auch erstmal gewinnen, unter anderem jetzt, bald, wenn wir hier gesprochen haben, ist der Anpfiff gegen Sandhausen. Meinst du, ihr könnt da nochmal oben ein Wort mitsprechen? Es hängt ja auch viel davon ab, was Kiel macht wahrscheinlich. Aber meinst du, die Fortuna hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden oder wird man sich da eher so, da wo man jetzt steht, so 5, 6 in dem Bereich am Ende einfinden?
Ja, ich glaube, also ich habe die Tabelle liegen, wenn der HSV hat ein Spiel weniger an ein Punkt, also wenn die heute verlieren sollten, dann wäre es ein Punkt. Das ist irgendwie eine Floskel, aber solange es rechnerisch möglich ist, man guckt, glaube ich, auch immer einfach nur aufs nächste Spiel. Also wäre jetzt auch Quatsch, da jetzt zu sagen, wir müssen jetzt 5 Spiele, wenn du jetzt denkst, wir müssen 5 Spiele am Stück gewinnen, dann glaube ich, dann blockiert das eher, als wenn du jetzt sagst, okay, wir fahren nach Paderborn, das ist ja jetzt das nächste Spiel und Paderborn ist eigentlich eine Mannschaft, die Fortuna nicht so gut liegt, also da sahen wir meistens schlecht aus, jetzt im Hinspiel gewonnen, aber gerade in Paderborn, auch wenn das jetzt ohne Zuschauer stattfindet, aber da gab es ganz traurige Niederlagen und das wird sich jetzt, ich glaube, das ist einfach jetzt von Spiel zu Spiel, gucken, wie sich die anderen schlagen. Letzte Spieltag ist, glaube ich, gegen Fürth und da ist also ich glaube trotzdem, dass mehr als der Relegationsplatz dann aber nicht drin ist, weil Kiel ja auch noch Nachholspiele hat. Aber wenn Relegation, dann das wäre natürlich, da würde dann der HSV, dann würde vielleicht der SFC Köln warten, Hertha, da gibt es auch schon eine Geschichte mit der Relegation, oder vielleicht auch Werder Bremen. Also das wäre der Hauptkonkurrent letztes Jahr. Das wäre natürlich, also Relegation wäre, glaube ich, so das, was noch zu erreichen wäre.
Ja, also tatsächlich haben wir da auch ein Wörtchen mitzureden, weil wir zumindest mit Fürth und Kiel noch gegen 2 Mannschaften spielen, die da oben drin stehen, jetzt am Sonntag gegen Fürth unter anderem. Also eigentlich der Einzige, der da oben nicht mit bei ist, also Hannover ist ja mittlerweile auch wieder auf einem, zumindest auf einem Aufwärtstrend, auch wenn sie das graue Mittelfeld wahrscheinlich nicht mehr verlassen werden, die erwarten uns auch noch. Und nur Regensburg ist ein Gegner, der da unten drin steht. Also wir können wahrscheinlich froh sein, wenn wir, also froh sein können wir jetzt eh schon. Wer hätte, das hatte ich auch in dem Text zu unserem Hingespräch reingeschrieben, wer hätte gedacht, dass ich jetzt hier um die Zeit über eine Partie gegen einen Tabellennachbarn rede, wenn wir bis vor einem halben, noch nicht mal halben Jahr, sondern bis vor 3, 4 Monaten noch Welten gefühlt voneinander entfernt waren. Also eigentlich ist für uns jetzt alles Bonus, zumindest sehe ich das so, weil wir haben mit da unten nichts mehr zu tun. Das sah, wie gesagt, bis vor kurzem noch anders aus. 44 Punkte sind jetzt schon mehr als in der letzten Saison. Ja, wenn wir da jetzt oben noch ein bisschen stänkern können und vielleicht das Aufstiegsrennen noch ein bisschen mit beeinflussen, dann finde ich das ganz nett. Aber wenn wir da am Ende auf 6, 7, 8 meinetwegen, also 7 wäre halt schöner wegen der TV-Geldtabelle. Aber mein Gott, wenn es am Ende 8er ist, wenn du in der Hinrunde noch ganz unten drin stehst und am Ende mit 8er wirst, also wer will sich denn da beschweren? So?
Und ich finde, ihr habt eine wirklich interessante, junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Mit jemandem wie Burgstaller, den hätte ich gerne auch bei der Fortuna gesehen.
Das also ist gerade lustig, dass du fängst an mit junge, entwicklungsfähige Mannschaft und dann sagst du Burgstaller.
Nee, ich sag und Burgstaller. Also plus Burgstaller.
Okay.
Also wo du dann wirklich jemanden hast für die zweite Liga, der dann eben, der einfach schon ein gestandener Spieler ist und dann diese jüngeren Spieler dann eben auch mitnehmen kann und der auch einfach ein Spiel mal alleine entscheiden kann. Also der hat mit Nürnberg mal Fortuna alleine abgeschossen und da würde ich für die neue Saison, wenn, ja, Marmoush wird wahrscheinlich ja nach Wolfsburg zurückgehen, aber wenn die Mannschaft sonst so zusammenbleiben würde, weiß ich jetzt nicht genau, kenne die Verträge da nicht, aber ist es, glaube ich, also einfach auch toll zu sehen, einen Trainer festgehalten, sich da unten rausgearbeitet, das kann ja auch, das macht ja auch was mit so einer Gruppe, dass man gezeigt hat, wenn wir zusammenstehen, dann schaffen wir das und kommen wir aus einer schwierigen Situation raus und ja, und entwickeln sich dann weiter. Und also, wie gesagt, das, ich habe riesen Respekt gehabt. Und ich glaube, die Spieler von Fortuna Düsseldorf auch. Und da sieht es, glaube ich, für die neue Saison, kann man da sehr positiv eingehen.
Ja, auf jeden Fall nach der Rückrunde. Man sieht, die Idee, die Schulz am Anfang hatte, geht jetzt so langsam auf oder ist sehr gut aufgegangen, vor allem in den letzten Spielen. Marmoush, glaube ich nicht dran, dass der uns erhalten bleibt. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, wenn Eintracht Frankfurt in die Champions League kommt, dass dann kein Platz für Salazar ist im Kader, wobei die ja jetzt auch einen neuen Trainer kriegen. Wer weiß, was der entscheidet. Muss man alles sehen, aber ansonsten das Gerüst, was du angesprochen hast, ist durchaus gut und kann dann ja nächstes Jahr zumindest dafür sorgen, dass man nicht die ganze Hinrunde lang zittern muss und erst in der Rückrunde gar nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen und dann noch nicht mal ins Stadion gehen kann, um sie auszuleben. Eigentlich wollte ich mit dir noch über die heute beschlossene DFL Corona-Quarantäne oder Pflichtquarantäne oder Teilquarantäne, wie auch immer sie das jetzt genannt haben, sprechen. Das schenken wir uns an dieser Stelle.
Ich habe extra so viel geredet, damit wir darüber nicht sprechen müssen, weil du das ja im Vorgespräch angekündigt hattest.
Also kurz zusammengefasst geht es halt darum, ne, Anfang Mai sollen die Kontakte beschränkt werden, die Spieler sollen eigentlich nur noch trainieren, spielen und zu Hause sein und dann geht's Mitte Mai, kurz bevor die letzten Spieltage anstehen, wirklich in so ein auferlegtes Quarantäne-Trainingslager. Muss man mal sehen, ob die das alles da so hinkriegen. Hab heute auch schon drüber nachgedacht oder in Gesprächen drüber nachgedacht, wie das jetzt wäre, wenn jetzt wirklich noch abgebrochen werden müsste. Wie das denn dann errechnet wird, Punkte durch Anzahl Spieltage oder wie auch immer die das dann machen. Ich glaube, das wollen sie da oben weitestgehend vermeiden. Aber das sollen andere entscheiden, wie das jetzt wirklich zu laufen hat. Ich danke dir auf jeden Fall für die beiden Gespräche.
Und, ja, ich danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Und ja, dann werden wir sehen, ob es am Ende die Relegation für euch wird und ihr dann nächste Saison doch eine Liga über uns spielt oder ob wir uns in der kommenden Saison wiedersehen.
Ja, das ist ja das Schöne eigentlich am Fußball, wenn es keine, wenn es Auf- und Abstieg gibt, dass man nämlich das nicht weiß, wo es dann nächstes Jahr hingeht. Ich denke, deswegen ist es ja auch so erfolgreich, dass es Auf- und Abstieg gibt.
Ich weiß auf jeden Fall, in welcher Liga mein Verein nächstes Jahr spielt, von daher bin ich schon mal ganz zufrieden. Und alles andere werden wir sehen und verfolgen. Gut, dann, wie gesagt, vielen Dank nochmal euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hier geht's bald schon weiter mit den Gesprächen zum nächsten Gegner Greuther Fürth. Das wird Bobby machen. Und dann, ist auch diese Saison, die so komisch war wie keine andere, an die ich mich erinnere, aufgrund verschiedenster Begleiterscheinungen, ist dann auch schon bald vorbei. Gut. In dem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.